Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich habe in letzter Zeit einige Anfragen und Bitten erhalten, einmal über Sexualkundeunterricht für unsere Kinder und Jugendlichen zu sprechen, im Hinblick darauf, was Eltern tun können und sollten, um die richtigen Perspektiven für ihre Kinder mitzuteilen, und zwar anhand göttlicher, biblischer Anweisung. Es ist nun leider heute so in unserer zivilisierten Gesellschaft, gerade auch in der westlichen Welt, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was richtig und falsch ist, wenn es um Sexualverhalten geht. Das gilt für Schüler, das gilt für Jugendliche, das gilt ganz besonders für Lehrer. Unsere Kultusministerien geben Anweisungen, was gelehrt werden soll, und dann die Lehrer oder Lehrerinnen halten sich an diese Anweisungen und lehren dann das, was sie vielleicht selbst gar nicht für richtig halten, aber das muss ja unseren Kindern mitgeteilt werden. Und da kommen unsere Kinder und Jugendliche aus der Schule und nehmen das natürlich auch an, was ihnen da so gesagt wird. Und wenn Eltern nicht dem entgegenwirken, und zwar anhand biblischer Anweisung, biblischer Lehre, dann wird es unweigerlich zu katastrophalen Folgen kommen bei den Kindern und Jugendlichen. Und so geht es mir heute hauptsächlich darum, die Eltern zu ermahnen, dass sie sich sehr eng den Kontakt aufrechterhalten mit ihren Kindern und Jugendlichen, erfahren, was denn so in den Schulen ihnen beigebracht wird, was da eigentlich so läuft, damit sie dann die Möglichkeit haben, dem entgegenzuwirken. Es ist ja in Deutschland leider so, dass es ja keine Möglichkeit gibt, die Kinder nicht in die Schule zu schicken. Hier in Amerika ist es so, da gibt es ja dieses sogenannte Homeschooling, wo also die Kinder zu Hause von den Eltern unterrichtet werden können. Aber das ist ja auch nicht jedermanns Ding. Viele Eltern können das auch gar nicht, haben auch nicht die Qualifikationen dazu. Aber in Deutschland ist es ohnehin nicht erlaubt. Und diese Schulpflicht wird ja bis ad absurdum geführt. Da muss man ja einfach hin, ob da jetzt etwas Wesentliches mitgeteilt wird oder nicht. Also wie gesagt, es kommt darauf an, dass Sie als Eltern diesen negativen Einflüssen der Gesellschaft, der Umgebung um Sie herum, vielleicht sogar von Bekannten, vielleicht sogar von Anführungszeichen Freunden und natürlich Schulen, Universitäten, was immer, entgegenwirken. Aber Sie müssen natürlich auch verstehen, was in Gottes Augen richtiges und falsches sexuelles Verhalten ist. Wie ich sagte, die meisten wissen es leider nicht. Und viele der Lehrer und Lehrerinnen schon gar nicht, wenn da so junge Lehrerinnen da im Kindergartenalter oder in den frühen Klassen irgendwie da was von sich geben, die sind ja meistens selbst verhaftet mit sexuellen Problemen, kommen ja in ihrem eigenen Leben gar nicht damit zurecht und geben aber dann diese Ideen weiter. Es gibt natürlich auch die entgegengesetzte Situation, nämlich dass gesagt wird und gelehrt wird, je nachdem, in welche Schulen ihre Kinder gehen, die Ehe ist eigentlich ja gar nicht so gut. Das Beste ist die Ehelosigkeit, das sogenannte Zölibat. Gerade auch bei Priestern wird es ja noch nach wie vor vorgeschrieben in der katholischen Kirche. Die müssen das Zölibat einhalten. Die dürfen also keine Ehe eingehen. Und das hat sehr katastrophale Folgen gehabt und hat es nach wie vor. Das ist auch nicht das, was die Bibel lehrt, in keinster Weise. Man kann natürlich freiwillig aus gewissen Gründen auf die Ehe verzichten. Aber es zu einem Muss zu machen, ist absolut gegen Gottes Wort. Schauen Sie, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist eine göttliche Institution. Gott hat diese Ehe geschaffen. Und es ist auch die einzige Institution, in der sexuelles Verhalten erlaubt ist. Das müssen Sie als Eltern wissen. Das müssen Sie als Eltern Ihren Kindern mitteilen und beibringen und immer wieder darauf pochen, dass Sie das verstehen. Die Ehe ist alleine zwischen einem Mann und einer Frau. Und sexuelles Verhalten gehört in die Ehe und nirgendwo sonst. Denn unsere so erlaubnisreiche Gesellschaft heute, die sieht das ja ganz anders. Die sieht das total anders. Da wird ja mehr oder weniger Sex vor der Ehe propagiert und man muss nur darauf achten, dass man die notwendigen Maßnahmen ergreift, dass es nicht zu weiteren Folgen kommt. Es ist alles umgedreht. Schauen Sie, man zäunt das Pferd von hinten auf sozusagen. Nein, wenn man begreift, dass Abstinenz vor und außerhalb der Ehe ein absolutes göttliches Gebot ist, dann käme es zu diesen vielen, vielen Abtreibungen schon gar nicht, die ja auch vielfach deshalb geschehen, weil man eben die notwendigen Vorkehrungen nicht getroffen hat. Es ist ja keineswegs so, dass Abtreibung in irgendeiner Weise in den meisten Fällen notwendig wäre. Es ist dies eine verspätete Verhütungsmaßnahme. Schauen Sie, eine Sünde führt zur nächsten. Unsere Kinder, unsere Jugendlichen müssen verstehen, dass Sex außerhalb der Ehe Sünde ist. Und wenn es dann zu Folgen kommt und dann auch zu Abtreibungen, ist es eine weitere Sünde. Und dann wird es vielleicht sogar noch verheimlicht und darüber wird dann noch gelogen. Eine weitere Sünde und so weiter und so fort. Eine Sünde führt zur nächsten. Das ist die Lawine, die man in Gang setzt, wenn man falsch beginnt. Schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 13 und Vers 4. Hebräer 13 und Vers 4. Und ich lese hier heute vielfach aus der revidierten Lutherbibel 2017, aber auch von anderen Übersetzungen, die ich dann angeben werde. Da heißt es hier, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Nun, es heißt hier, die Ehe soll in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Wir müssen begreifen, dass es hier im Griechischen kein Verb gibt. Also hier hat der Übersetzer soll hinzugefügt. Aber andere Übersetzungen haben hier, die Ehe ist in Ehren zu halten oder ist in Ehren gehalten oder sie ist eine ehehafte Situation und Institution. Sie ist ehrenvoll, wie zum Beispiel die King James Bible es bringt. Die Ehe ist ehrenvoll, voll von Ehre und das Ehebett ist unbefleckt. Mit anderen Worten, das Ehebett ist unbefleckt. Nun, das Bett, das kein Ehebett ist, wo aber gleichwohl sexuelle Handlungen vorgenommen werden, das ist eben befleckt. Auch so kann man und sollte man diese Stelle verstehen. In 1. Mose Kapitel 2, da wird hier etwas ganz Fundamentales und Grundsätzliches gesagt. Es geht natürlich um die Erschaffung des ersten Menschen von Adam und Eva. Und schauen wir uns an, wie das hier beschrieben wird, in 1. Mose Kapitel 2 und in Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, heißt es hier, die ihm entspricht. Wörtlich, die Lutherbibel 1984 sagt hier, wörtlich als sein Gegenüber, das heißt, die zu ihm passt. Und die Elberfelder Bibel schreibt auch, wörtlich wie seine Entsprechung. Hier wird schon etwas gesagt über eine erfolgreiche Ehe, wie sie sein sollte. Ehemann und Ehefrau sollen sich entsprechen, sollen zusammenpassen, sollen zusammen, wie wir noch sehen werden, die Dinge des Lebens gemeinsam, einheitlich, im gleichzeitigen gemeinsamen Verständnis angehen. Lesen wir auch in 1. Mose 2 und Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Nun, das bedeutet auch ein Fleisch in sexueller Hinsicht, aber nicht nur. Es geht hier um die Gemeinsamkeit, die Vereinsamung dieser beiden Eheleute in der Ehe. So dann in Kapitel 1 und Vers 27 wird auch ganz klar deutlich gesagt, wie diese erste Vereinigung zu verstehen ist. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Die ersten beiden Menschen waren Mann und Frau. Und dann noch einmal Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Es ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, da machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau. Und segnete sie, segnete die Menschen, segnete die Ehebeziehung, die er hier geschaffen hatte. Und gab ihnen den Namen Mensch oder Adam im Hebräischen zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und das ist etwas, was im Neuen Testament wiederum zur Sprache kommt, in Matthäus Kapitel 19. Schauen Sie, Gott hatte diese Ehe gebunden. Und dieser Bund, um den es hier geht, ist auch sehr wichtig, dieser Ehebund. Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 3. Matthäus 19 und Vers 3. Und da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grunde von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau? Und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei, also nicht die drei, die vier, die fünf, die zwei, Mann und Frau, ein Mann, eine Frau, die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat. Das soll der Mensch nicht scheiden. Nun, wie ich des Öfteren schon erklärt habe, nicht jede Ehe ist von Gott zusammengefügt worden. Aber was Gott zusammengefügt hat, was Gott gebunden hat, in einem Bund zusammengeschlossen hat, so soll der Mensch nicht scheiden. Es gibt gewisse Ausnahmen, Christus spricht davon an anderen Stellen. Aber das ist die grundsätzliche Aussage hier. Was Gott zusammengefügt hat, was Gott gebunden hat. Man kann auch übersetzen, was Gott in einem Joch vereint hat. Aber das Joch, von dem hier die Rede ist, ist da nichts Negatives. Schauen wir uns einmal zunächst einmal an die Tatsache, dass das Zusammenfügen von Gott erfolgte zu einem Ehebund. Und dieser Ehebund soll grundsätzlich nicht aufgelöst werden. In Maleachi Kapitel 2 wird davon gesprochen. Das ist etwas, was Kinder begreifen müssen, was Jugendliche begreifen müssen. Zunächst einmal, dass Sex in die Ehe gehört. Und dass es aber auch ein Ehebund ist, den man dann schließt. Und der ist für alle Zeit und Ewigkeit, je nachdem, wie man das so sehen will, mit Antworten zu sagen, wie man lebt als Mensch, sollte der Bestand haben. Wie man auch immer so schön sagt, bis dass der Tod euch scheidet. In den meisten Fällen heute ist das ja keineswegs mehr der Fall. Da wird ja geheiratet, geschieden, als ob das alles gar nichts bedeutet. Maleachi Kapitel 2, Vers 13. Weiter tut ihr auch das, klagt Gott hier sein Volk an. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Seufzen, weil ihr das Opfer nicht mehr ansehen, noch es mit Wohlgefallen von euren Händen empfangen mag. Ihr aber sprecht, warum das? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du untreu geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Einer, in dem noch ein Rest von Geist ist, hat das nicht getan. Und was sucht dieser eine? Nachkommenschaft von Gott. Darum so seht euch vor in eurem Geist und werdet keiner treulos der Frau seiner Jugend. Wenn ihr aber Gram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, spricht der Herr Zebaoth, darum so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue. Das ist etwas, was unseren Kindern und Jugendlichen von den Eltern immer und immer wieder beigebracht werden muss. Es ist dies eine lebenslange Verbindung. So soll es sein, so sollte es sein. Nun, es gibt Ausnahmen, wie ich sagte, aber hoffentlich ist es nicht die Ausnahme derjenigen Person, die den Eltern beibringt, dass die Ehe fürs Leben gilt und gelten soll. Schauen wir uns auch einmal Sprüche Kapitel 2 an. Sprüche Kapitel 2 und die Verse 10 bis 17. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und einsichtig behüten, dich zu retten vor dem Weg der Bösen, vor den Leuten, die Falsches reden, die da verlassen die rechte Bahn und gehen finstere Wege, die sich freuen, Böses zu tun und sind fröhlich über böse Ränke, die krumme Wege gehen und auf Abwege kommen, dich zu retten vor der fremden Frau. Einer Fremden, die glatte Worte gibt und verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes. Wenn Gott diese Ehe gebunden hat, dann ist dieser Bund geschlossen worden zwischen dem Mann und der Frau und Gott. Und hier diese Ehebrecherin, die verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes, das heißt in ihr Haus, neigt sich zum Tode und ihre Wege zu den Schatten und so weiter und so fort. Wiederum der Bund wird hier angesprochen, dieses Bündnis, was Gott zusammengefügt hat in einem Ehebund. Das soll der Mensch grundsätzlich nicht scheiden, aber es geht zwischen und um Mann und Frau. Damit ist ausgeschlossen, um es deutlich zu sagen, irgendwelche sexuelle Beziehung oder Ehen in Anführungszeichen unter gleichgeschlechtlichen Paaren. Ich weiß, dass heute in der Gesellschaft dies also ganz klar und deutlich akzeptiert wird, dass also gleichgeschlechtliche Personen diese Beziehungen haben können. Das wird sogar dann noch Ehe genannt oder eheähnliche Beziehung. Das ist nicht etwas, was Gott gut heißt. Das ist etwas, was die Eltern ihren Kindern mitteilen müssen, egal was man so in den Schulen hört. In 3. Mose 18. 3. Mose 18 und lesen wir Vers 22. Du sollst nicht bei einem Manne liegen, wie bei einer Frau. Es ist ein Groll. Das sind die klaren Aussagen von Gott. Nun, man sagt, ja, das ist das Alte Testament, nicht wahr? Nun schauen wir uns das Neue Testament an. Schauen wir uns an, was Paulus hierzu zu sagen hat in Römer Kapitel 1. Und nebenbei gesagt, es geht nicht nur um Homosexualität zwischen Mann und Mann. Römer Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Römer 1, die Verse 26 und 27. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändlichen Leidenschaften, denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es sein musste, an sich selbst empfangen. Und ich möchte hier einmal kurz aus der Hoffnung für alle vorlesen. Und die Hoffnung für alle, auf die werde ich noch zurückkommen in unserer heutigen Predigt, die ist keine wortwörtliche Übersetzung, sie ist mehr eine Interpretation. Und bei Interpretation muss man natürlich vorsichtig sein, denn wenn Sie natürlich den Sinngehalt schon nicht richtig verstehen, dann ist die Interpretation noch verwerflicher. Aber wenn Sie sie schon verstehen, wie das hier der Fall ist, jetzt an dieser Stelle, dann ist diese Interpretation in moderner Sprache ausgedrückt schon sehr hilfreich. Und die übersetzen nämlich dies wie folgt. Die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen und lassen ihrer Lust freien Lauf. Das sind starke Worte von Gott über gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen. Das ist etwas, was absolut in keinster Weise von Gott toleriert ist und wir dürfen es auch nicht insoweit treiben, dass wir sagen, ja, die Kinder, die können das ruhig in den Schulen so beigebracht bekommen, ist ja nichts dabei, macht ja heute jeder leben und leben lassen. Nein, Sie als Eltern haben eine Verpflichtung, eine Verantwortung, Ihren Kindern die richtigen Maßstäbe im Sinne des Gesetzes Gottes darzulegen. 1. Korinther Kapitel 6, 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. 1. Korinther 6 und Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuschet euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder und so weiter und so fort, Diebe, Habgierige, Trunkenbolde, Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und er sagt sogar, einige von euch seid ihr so gewesen. Aber ihr habt euch geändert, das ist der Punkt. Ihr seid reingewaschen worden. Ihr seid geheiligt worden. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Dadurch, dass man dann begonnen hat, sich zu schämen für das, was man getan hat. Erkannt hat, dass das ein Gräuel war. Natürlich ist es besser gewesen und wäre es besser gewesen, man hätte damit erst gar nicht begonnen. Und das ist das, was die Eltern den Kindern mitbringen und mitgeben müssen und beibringen müssen. Gar nicht erst damit anfangen. Gar nicht überhaupt in eurer Gesinnung meinen, das ist alles okay. Das kann man ruhig tun. Die gute Nachricht schreibt hier über Menschen, die Unzucht treiben, die Ehe brechen oder mit Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren. Und wie gesagt, die Hoffnung für alle interpretiert es wie folgt. Wer sexuell unmoralisch lebt, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen. Klare Worte. Nun, ich will noch mal kurz zurückgehen hier, wie die Lutherbibel 2017 es bringt, indem sie von Lustknaben und Knabenschändern spricht. Dieser Skandal, der jetzt zurzeit wieder in der katholischen Kirche herrscht, wo 300 oder was Priester in einem Bundesstaat aufgrund von einem Bericht jetzt über 1000 Kinder auf diese Weise geschändet haben und möglicherweise noch weitaus mehr. Das ist unglaublich. Aber es hat viel damit zu tun, dass Priester dieses Zölibat ablegen müssen. Und die können dann keine Ehe eingehen mit einer Frau und haben vielleicht sowieso schon pervertierte sexuelle Gelüste. Ich meine, man weiß ja, dass einige in den katholischen Priesterdienst eintreten, weil sie solche Gelüste haben. Das ist ja bekannt. Aber das sind unglaubliche Vergehen, die hier begangen werden an unschuldigen Kindern. Und wenn Sie als Eltern irgendwie eine Ahnung haben oder die Befürchtung haben, dass da irgendetwas passiert, wo Ihre Kinder, sagen wir mal, sind, dann haben Sie die absolute Verpflichtung, sofort da einzuschreiten und die Kinder rauszunehmen aus einer solchen Umgebung. Aber schauen Sie, die Ehe muss mit dem richtigen Ehepartner erfolgen. Also mit Mann und Frau, die zueinander passen, wie wir das eben bereits gelesen haben. Und dazu gehört auch Kultur, dazu gehört auch Rasse. Es sollen ja Gemeinsamkeiten vorliegen. Und in manchen Fällen liegen also solche Gemeinsamkeiten nicht vor. Und dann wird die Ehe auch keinen Erfolg haben, keinen Bestand haben. Wenn man so andere totale Vorstellungen hat, die gar nicht harmonieren. Aber das Wichtigste, wo Gemeinsamkeit vorliegen soll und muss, ist in der Religion. Und deswegen lehnt die Bibel klar und deutlich religiöse Mischehen ab. Und das ist auch etwas, was ihren Kindern beigebracht werden muss. Dass religiöse Mischehen in keinster Weise etwas ist, in das man sich hineinbegeben sollte. Nun, schauen wir uns einmal kurz an, was die Bibel hierzu zu sagen hat und warum das so ist. Josua, Kapitel 23. Josua 23. Und angefangen Vers 11. Darum achtet ernstlich darauf, um eures Lebens willen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Denn wenn ihr euch abwendet und diesen Völkern, die noch übrig sind, anhangt und euch mit ihnen verheiratet, also es waren Völker, die nicht an den wahren Gott glaubten, dass ihr euch unter sie mengt und sie sich unter euch, so wisset, dass der Herr, euer Gott, nicht mehr diese Völker vor euch vertreiben wird. Er wird das nicht irgendwo verhindern, eure Entscheidung, sondern sie werden euch zum Fallstrick und Netz werden und zur Geißel an euren Seiten und zum Stachel in euren Augen, bis ihr ausgerottet seid aus diesem guten Lande, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Inwieweit würden diese Situationen dazu dienen, dass die Menschen, die Gott gehorsam sein wollten, zu einem Fallstrick für sie würden? Nun, 2. Mose 34 sagt uns dies, und das war ja auch bereits schon den Israeliten damals bekannt, nur man hatte sich nicht danach gerichtet. 2. Mose 34, und lesen wir die Verse 15 und 16. Hüte dich, einen Bund zu schließen. Schauen Sie, hier kommt wieder dieser Bund zum Tragen. Nun wäre das allerdings kein Bund gewesen, den Gott toleriert hätte, akzeptiert hätte. Aber die haben dann einen Bund geschlossen, einen Ehebund. Darum geht es hier. Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, damit sie, wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, dich nicht einladen und du von ihrem Opfer isst, und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nimmst und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachhuren. Es wird hier von Nachhuren gesprochen, einer geistlichen Situation. Man wendet sich ab von dem wahren Gott und begeht jetzt Unzucht in dem Sinne, dass man jetzt andere Götter anbetet. In 5. Mose 7 wird dies erneut bekräftigt. Schauen Sie, wie wichtig das ist, dass man begreift, dass man den Eltern begreiflich macht, dass sie dann ihren Kindern begreiflich machen, dass eine religiöse Mischehe keine Sache ist, die man anstreben sollte. 5. Mose 7 und Vers 3. Du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern, eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne, denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann des Herrn Zorn entbrennen und über euch und euch bald vertilgen. Immer und immer wieder werden wir davor gewarnt, religiöse Mischehen einzugehen. Nun, wiederum die Leute sagen, ja, das ist das Alte Testament, das war damals so, das ist heute ja ganz anders. Heute leben wir in einer aufgeklärten Gesellschaft und da kann man ja tun und lassen, was man will. 1. Korinther 7 und Vers 39. Ist das so? Ist das so? 1. Korinther 7, Vers 39. Eine Frau ist gebunden, hier wird dieser Ehebund wieder angesprochen, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann entschlafen ist, wenn er gestorben ist, so ist sie natürlich frei, zu heiraten, wen sie will. Sie kann dann also wiederum erneut heiraten. Nur, dass es in dem Herrn geschehe, heißt es hier. Nur, dass es in dem Herrn geschehe. Die gute Nachricht schreibt, nur soll sie einen christlichen Mann wählen. Eine Christin soll einen Christen heiraten. Die Hoffnung für alle schreibt, nur soll sie darauf achten, dass der neue Ehemann, wie sie, dem Herrn gehört. Die Schlachterbibel schreibt, ihr steht es nur frei, einen Gläubigen zu heiraten. Das gilt für alle Gläubigen, die heiraten oder wieder heiraten. Es geht also nicht nur hier um eine Witwe, die dann erneut heiratet. Das gilt für alle. Für alle, die Christen sind oder sein wollen, die sollen nur jemanden heiraten, der ebenfalls ein Christ ist. Es soll in dem Herrn geschehen. Die Schlachterbibel verweist dann auf 2. Korinther Kapitel 6 als Parallelstelle, Vers 14. Schauen wir uns kurz an, was hier in 2. Korinther 6 und Vers 14 geschrieben steht. Eltern dürfen das nie vergessen. Sie müssen immer und immer wieder das den Kindern und Jugendlichen klar machen. Das ist das, was Gott von uns erwartet für unser Bestes. Es geht ja um unser Bestes. Es geht ja nicht darum, dass Gott das sagt, weil er uns eben schaden will, weil er uns Freuden wegnehmen will. Ganz im Gegenteil. 2. Korinther 6 und Vers 14. Ziehet nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Und was hat Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Was stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Das ist das Prinzip, was hier angesprochen wird. Es geht hier um ein negatives Joch. Man soll kein fremdes Joch haben mit Ungläubigen in diesem Sinne. Das kann sich auf die Ehe beziehen, ganz eindeutig. Es kann sich auch auf geschäftliche Beziehungen beziehen, Partnerschaften. Davon rate ich auch total ab, dass ein Christ ein Partner wird mit einem Nichtchristen und dann ein Geschäft betreibt. Denn wie soll das praktisch dann letztendlich funktionieren? Das tut es eben nicht. In Philipper Kapitel 4, Vers 3 wird aber auch das Joch angesprochen in einem positiven Sinne. Und in dem Sinne sind Ehepartner unter einem Joch, aber in einem positiven Sinne. Verstehen Sie das? Philipper Kapitel 4 und Vers 3, da heißt es, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Das heißt hier, mein treuer Gefährte. Wörtlich, mein Jochgenosse. So übersetzt es die Schlachterbibel und so sagt es auch die Elberfelder Bibel. Es geht hier, der Vergleich ist, um zwei Tiere in einem Joch, die an derselben Last ziehen, und zwar gemeinsam. Und deswegen schreibt die Hoffnung für alle auch, die Seite an Seite arbeiten. Das ist das, was eine Ehe ausmacht. Die arbeiten beide zusammen, ziehen an einem Joch. Aber das ist dies ein positives Joch, ein positiver Bund, könnte man sagen. Etwas, was Gott zusammengefügt hat. Man soll aber eben das nicht zu einem negativen Joch machen, indem der Gläubige zusammen mit dem Ungläubigen an diesem Joch zieht. Denn das wird nie klappen, wie zum Beispiel ein Ochse zusammen mit einem Esel nicht an einem Joch ziehen kann. Das kommt nicht hin. Deswegen sagt uns Gott auch, dass wir auf diese Weise nicht irgendwie unsere Tiere benutzen sollen, da zu pflügen, denn das gibt dann keinerlei guten Erfolg. Nun, wenn aber bereits eine Ehe besteht und dann, sagen wir mal, einer der beiden Ehepartner kommt zur Wahrheit und der andere Ehepartner aber nicht, will von der Wahrheit nichts wissen, ja, was dann? Was dann? Nun, Paulus beantwortet auch diese Frage in 1. Korinther Kapitel 7. 1. Korinther Kapitel 7, angefangen in Vers 10. Zunächst einmal sagt ihr, den Verheirateten gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden lassen soll. Das hatten wir ja schon bereits vorher gelesen, was Christus sagte. Hat sie sich aber scheiden lassen, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Manne versöhnen. Und dass der Mann seiner Frau nicht fortschicken soll, also der soll sich natürlich auch nicht scheiden lassen. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn es um einen Gläubigen geht und um einen Ungläubigen, Nichtgläubigen? Vers 12. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder, es geht hier um einen geistlichen Bruder, eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht fortschicken, also sie nicht entlassen, nicht sich von ihr scheiden lassen. Und, Vers 13, wenn eine Frau, eine Schwester, eine gläubige Christin, einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie den Mann nicht fortschicken. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Alle sind ausgesondert zu einem heiligen Zweck. Sie können Zugang zu Gott haben, wenn sie wollen. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Aber schauen Sie, die Motivation, die Initiative kommt von dem Ungläubigen her. Der Bruder oder die Schwester sind nicht gebunden in solchen Fällen. Der ursprüngliche Bund, sagen wir mal, wenn der bestand, würde dann nicht mehr gelten, weil sich jetzt hier der ungläubige Teil scheiden lassen will von dem Gläubigen. Zum Frieden hat euch Gott berufen, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst, oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Das ist eine Situation, die bereits besteht, wenn dann jemand zur Wahrheit kommt. Oder sagen wir mal, beide waren in der Wahrheit und der eine fällt dann von der Wahrheit ab. Wäre die gleiche Situation. Die Hoffnung für alle schreibt zu Vers 12 und Vers 13, wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat und wenn eine Christin einen ungläubigen Mann hat. Also darum geht es hier. Wiederum, der Christ und dann der Nicht-Christ sozusagen. Jeder Nicht-Christ wird in der Bibel als ungläubig beschrieben, auch wenn man das heute in unserer so fortgeschrittenen Gesellschaft anders sehen möchte. Aber gleichwohl, auch in einer solchen Situation, selbst wenn es nicht zu einer Scheidung kommt, weil die ungläubige Frau, der ungläubige Mann, willens ist, weiterhin mit dem gläubigen Partner zu leben, darf der gläubige Partner nicht den Fehler machen, Kompromisse eingehen zu wollen. Er muss bei der Stange bleiben. Schauen Sie, auch das ist etwas, was den Kindern beigebracht werden muss. Zunächst einmal, ganz klar und deutlich, geht keine Ehe ein, wenn ihr als Christ jemanden kennenlernt, der ein Nicht-Christ ist. Das bringt nichts. Und wenn aber es dazu kommt, dann kann man ja die Konsequenzen denen auch mitteilen, anhand dieser Stellen, aber gleichzeitig deutlich machen, niemals darf man Kompromisse eingehen. Schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 14 an. Und das gilt nicht nur für die Ehe. Schauen Sie, das gilt nicht nur für eine Ehebeziehung, sondern es gilt ganz allgemein. Auch das ist etwas, was den Kindern, den Jugendlichen beigebracht werden muss von den Eltern. Lukas 14 und Vers 26. Da sagt Christus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Nun, hasst nicht ist eine interessante Ausdrucksweise. Einige haben gesagt, ja, das bedeutet, wenn einer nicht das Böse in sich selbst hasst und das Böse in den anderen, der kann nicht mein Jünger sein, sagt Christus. Aber eine weitaus bessere Erklärung ist die, dass es um einen Vergleich geht hier. Zum Beispiel die Hoffnung für alle, die schreibt, ich muss für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder und so weiter und so fort. In Matthäus 10 und Vers 37 in einer Parallelstelle wird das wie folgt ausgedrückt. Matthäus 10 und Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, schauen Sie, das ist jetzt hier diese Priorität, das ist dieser Vergleich, der ist meiner nicht wert. Oder wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Es geht hier um Kompromisse schließen. Man liebt seinen Ehepartner, man liebt seine Eltern, man liebt seine Kinder mehr als Gott. Mit anderen Worten, man gesteht zu, dass man ohne weiteres etwas tun kann. Und sie können ja jetzt gewisse Dinge sich selbst ausmalen, daran denken, was das alles bedeuten mag. Vielleicht sogar auch Toleranz im Sexualleben. Ach ja, die können ja ruhig auch in meinem eigenen Hause zusammen sein, ohne verheiratet zu sein, darauf komme ich noch zu sprechen, oder in anderen Situationen stecken. Und ich toleriere das, ich akzeptiere das. Ach ja, ich habe diese Liebe, die alles akzeptiert und das können die ruhig so machen. Schauen Sie, das ist das, worum es hier geht. Sie müssen schon ihre Werte kundtun und klar machen und hoffentlich bereits schon längst klar gemacht haben. Mit anderen Worten, wenn es heißt, wer Mutter, Vater und so weiter nicht hasst, ist man ja nicht wert, bedeutet dies, mehr liebt als mich Oder anders ausgedrückt, man muss Gott mehr lieben als alles andere, inklusive sein eigenes Leben. Wenn es um eine Konfliktsituation geht, muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber wenn es jetzt um diese richtige Ehe geht, von der ich heute spreche, dann muss man für die Ehe bereit sein. Und das ist auch etwas, was den Kindern, den Jugendlichen mitgeteilt werden muss. Man muss alt genug sein für eine Ehe. Schauen Sie, die Ehe ist nicht etwas für Kinder, auch nicht für Jugendliche. Man muss alt genug sein und man muss reif genug sein, psychologisch und sogar auch rein finanziell. Finanziell reif zu sein, finanziell bereit zu sein, ist sehr wichtig für den Bestand einer erfolgreichen Ehe. Sprüche Kapitel 24. Sprüche Kapitel 24 und Vers 27. Sprüche 24 und Vers 27. Richte erst draußen deine Arbeit aus und bearbeite deinen Acker, danach gründe dein Haus. Nun, die Hoffnung für alle schreibt, bestelle erst dein Feld und sorge für deinen Lebensunterhalt, bevor du eine Familie gründest. Das gilt auch sogar in der Ehe. Bevor man Kinder hat, sollte man sich klar sein, dass man sie auch versorgen kann, ernähren kann. Das gilt natürlich auch und geht darum, dass man keine Ehe eingeht, wenn man nicht die finanziellen Möglichkeiten hat. Denn was sagt uns 1. Timotheus Kapitel 5? 1. Timotheus Kapitel 5 und Vers 8. Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, also jetzt der Ehemann im Hinblick auf die Ehefrau zum Beispiel, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Das sind auch wiederum sehr starke Worte, die wir uns alle klar machen müssen. Also hier wiederum, man muss für die Ehe auch bereit sein und fähig sein. Man muss ehefähig sein. Nicht, dass da jetzt ein Ehehindernis besteht, in dem Sinne, wie immer das so besprochen wird, aber ein Ehehindernis würde schon bestehen, wenn man nicht die Grundlagen für eine erfolgreiche Ehe zunächst einmal hat. Und das bedeutet, auch das ist etwas, was den Eltern mitgegeben wird heute hoffentlich, dass sie das den Kindern, den Teenagern beibringen. Sie müssen gelehrt werden, auf den richtigen Ehepartner auch zu warten. Zu warten. Nicht da irgendwie vorschnelle Experimente zu machen und zu sagen, okay, ich experimentiere mal, ob dieser Ehepartner, dieser zukünftige Ehepartner, diese Person etwas sein könnte für eine zukünftige Ehe und dann wird natürlich auf alle mögliche Art und Weise experimentiert. Nein, schauen Sie, wenn wir glauben, dass Gott in unserem Leben regiert, dann wird Gott uns zu seiner Zeit, wenn es für uns der richtige Zeitpunkt ist, im Hinblick auf alle Komponenten, dann den richtigen zukünftigen Ehepartner zuführen. Schauen wir uns einmal Hohelied Kapitel 2 an. Hohelied ist es ja von Salomo geschrieben worden. Und ein sehr interessantes Lied, ein sehr interessantes Buch. Aber in Hohelied Kapitel 2 und Vers 7 wird etwas gesagt, was dann noch zweimal später wiederholt wird. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und bei den Hinden auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt, noch stört, bis es ihr selbst gefällt. Bis es ihr selbst gefällt. Das heißt, nicht die Liebe erzwingen wollen. Auch nicht die Ehe überstürzen. Und schon gar nicht vor der Ehe sexuelle Beziehungen eingehen, weil man jetzt irgendwo da die Liebe empfindet. Und da muss der Liebe nachgegangen werden. Nein, die Idee ist, man soll auf Gott warten. Man soll auf den richtigen Zeitpunkt warten, den Gott uns offenbaren wird. Und dann ist es auch eine Frau, sagen wir einmal, die uns von Gott zugefügt wird und zugeführt wird. Und ein Mann, der uns von Gott zugeführt wird. Dann kann man auch sicher sein, dass dies eine erfolgreiche Ehe werden wird. Aber wenn man zu vorschnell die Dinge anpackt, dann kann man sich eben gerade nicht sicher sein. Sprüche Kapitel 18. Sprüche Kapitel 18 und Vers 22. Das Buch der Sprüche enthält ja viele Aussagen über richtige und gute und treue und ehrliche und vollkommen werdende Frauen, aber eben auch leider das Gegenteil Und das gilt auch für Männer. In Sprüche 18 und Vers 22, wer eine Frau gefunden hat, und es geht hier jetzt um eine positive Frau, eine richtige Frau, die zu einem passt, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Schauen Sie, wie der Herr, wie Gott hier mit eingeschlossen wird in diese Gleichsetzung. Es ist aufgrund des Wohlgefallens, das wir von Gott erlangt haben, dass wir eine Frau gefunden haben, dass Gott uns eine Frau zugeführt hat, die etwas Gutes für uns ist. Auch in Sprüche 19 und Vers 14. Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Frau kommt vom Herrn. Und das Gleiche gilt auch natürlich für den Mann. Das kann man auch insoweit mit dem Mann gleichsetzen. Ganz allgemein werden wir immer und immer wieder aufgefordert, auf Gott zu warten. Etwas, was die Eltern ihren Kindern beibringen müssen. Immer und immer wieder beibringen müssen. Handelt nicht vorschnell. Gerade auch im Hinblick auf Sexualität, im Hinblick auf einen zukünftigen Ehepartner. Wartet auf Gott. Gott wird es euch zeigen. In Sprüche 10 und Vers 28. Sprüche 10 und Vers 28. Was lesen wir dort? Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Gerecht ist man, wenn man den Gesetzen Gottes untertan ist, wenn man nicht vorschnell handelt, wenn man nicht sich in sexuelle Beziehungen begibt, die nicht göttlich sind. Aber wenn man gerecht ist, dann wird letztendlich das Warten belohnt und man wird Freude haben. Aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Ach ja, die hoffen, man kann ruhig, sagen wir mal, sexuell verkehren, ohne verheiratet zu sein. Man kann ruhig mit jemandem eine Ehe vielleicht sogar eingehen, der nicht an das glaubt, was Gott vorschreibt. Diese Hoffnung, die wird verloren sein, die wird zugrunde gehen. Die wird keinen Erfolg haben. Und man ist dann selbst dazu bereit, dann ungerecht zu leben, vielleicht um diesen, in Anführungszeichen, Erfolg zu zwingen. Das wird nie klappen. Und wie ich schon des Öfteren jetzt angedeutet habe, keine sexuelle Handlungen außerhalb der Ehe. Weder vor, sogar auch noch nach der Verlobung, sondern warten bis zur Eheschließung. Das ist etwas, was die Bibel immer und immer wieder deutlich macht. 5. Mose 22. 5. Mose 22, die Verse 28 und 29. Wenn jemand eine Jungfrau trifft, die nicht verlobt ist, nun, eigentlich heißt es hier vertraut. Das Prinzip war das, dass man eine Verlobung eingegangen war, die aber bereits schon einen Ehevertrag in diesem Sinne beinhaltete. Aber es kam noch nicht zum Punkt, wo man die Ehe dann auch durchführte. Aber man war bereits schon verlobt oder vertraut. Wenn also jemand eine Jungfrau trifft, die noch nicht verlobt ist, und ergreift sie und schläft bei ihr und wird dabei betroffen, so soll der, der bei ihr geschlafen hat, ihrem Vater 50 Silberstücke geben. Das war schon ein sehr hoher Betrag. Und soll sie zur Frau haben, weil er ihr Gewalt angetan hat, und er darf sie nicht entlassen sein Leben lang. Das war damals im Alten Testament die Vorschrift. Nun, diese Konsequenzen, die gelten unbedingt nicht für uns heute, da kommt es auf andere Situationen auch drauf an, aber wir sehen, wie ernst Gott die Sache ist. Denn Konsequenzen hat es so oder so. Und sollte es auch haben. Nun, es geht aber nicht nur darum, dass hier dieser Mann die Jungfrau ergreift, jetzt gewaltsam ergreift, sagen wir mal, sondern schauen wir uns einmal 2. Mose 22 an. 2. Mose 22, es muss ja nicht in jedem Falle zu einer Ehe kommen, aber in jedem Fall kam es zu einer Schadensbegleichung. Ein Schadensersatz musste bezahlt werden, und zwar ein sehr hoher, für dieses Verhalten. 2. Mose 22, Vers 15, wenn jemand eine Frau beredet, eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ist und schläft bei ihr, so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau nehmen. Weigert sich aber ihr Vater, sie ihm zu geben, weil er sagt, nee, also der Bursche, das wäre nicht unbedingt der richtige Schwiegersohn, der Mann meiner Frau, weigert sich aber ihr Vater, sie ihm zu geben, so soll er gleichwohl das Geld darlegen, so viel eine Jungfrau als Brautpreis gebührt. Das war damals ja auch diese Idee, dass der Brautpreis bezahlt werden musste, an die Eltern. Aber hier ist das Prinzip. Das Prinzip ist, Gott sagt, wenn ihr noch nicht verheiratet seid, selbst wenn ihr verlobt seid, oder wenn ihr Unzucht begeht, noch vor einer Verlobung, das hat Konsequenzen. Das ist verkehrt. Die Folge musste die Heirat sein. Oder Schadensersatz, Begleichung, wenn eine Heirat unter solchen Umständen nicht möglich war. Aber man hatte keinen Freibrief hier zur Unzucht, darum geht es. In 1. Mose Kapitel 29 wird ja eine interessante Erzählung uns geboten mit Jakob, derjenige, der seinen eigenen Vater betrogen hatte, Isaak, und dann wurde er selbst betrogen. So hatte gesät und geerntet, könnte man meinen. Aber hier wird auch etwas sehr Interessantes gesagt. In 1. Mose 29 und Vers 16, da heißt es, Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Und Leas Augen waren sanft, die Rahel aber war schön von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob gewann Rachel lieb und sprach, ich will dir 7 Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Und Laban antwortete, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleibe bei mir, die waren ja verwandt. Und so diente Jakob um Rahel 7 Jahre. Zunächst einmal, und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban, gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Schauen Sie, bis dahin gab es keinerlei sexuellen Verkehr. Und da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Jetzt kam die Hochzeit. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob und er ging zu ihr. Nun gab es diese sexuelle Vereinigung. Nun hatte der Jakob nicht gedacht, dass es Lea war und dann kam es zu der Entdeckung und dann hat dann der Laban dann auch die Rachel dem Jakob gegeben. Jetzt hatte der Jakob 2 Frauen und dann später auch noch 2 Mägde, mit denen er alle so sexuellen Verkehr hatte und das war alles eine totale Katastrophe. Deswegen, Polygamie wird in der Bibel klar und deutlich abgelehnt. Aber der Punkt, den ich hier machen möchte, ist der. Man musste bis zur Hochzeit warten, bis zum Hochzeitsmahl warten, bis es zu einer sexuellen Vereinigung kommen konnte, selbst unter Verlobten. Und das Gleiche findet sich klar und deutlich im Neuen Testament, in Matthäus Kapitel 1, wenn von Maria und Josef die Rede ist. Schauen Sie, Maria und Josef, die waren auch verlobt oder vertraut, hatten bereits dieses Eheversprechen abgegeben, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Denn wiederum, die Hochzeit hatte noch nicht stattgefunden. Matthäus Kapitel 1 und Vers 18, die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, zur Ehe versprochen war, dieses Versprechen, den Ehebund einzugehen, war bereits existent, da fand es sich, ehe sie zusammenkamen, wiederum die gleiche Ausdrucksweise, die kamen noch nicht zusammen, weil die Ehe noch nicht verzogen worden war, weil es eben noch nicht zu dieser Ehe, diesem Ehe-Hochzeitsmann und so weiter gekommen war. Da fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vor dem Heiligen Geist. Und Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war, der wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte sie heimlich zu verlassen. Aber er dachte natürlich daran, die hat jetzt hier Unzucht getrieben. Oder man könnte sogar auch sagen, Ehebruch, weil dies bereits schon so als eine Ehe angesehen wurde, aber eben noch keine Ehe, die verzogen war. Auch hier der Punkt. Die hatten gewartet oder die hatten die Ehe nicht vollzogen, die hatten keine sexuelle Beziehung gehabt und hätten sie auch nicht gehabt bis hin zur Hochzeit. Und so lesen wir eine sehr wichtige Stelle und das ist etwas, was die Eltern ihren Kindern beibringen müssen, immer und immer wieder beibringen müssen, dass die Ehe etwas ist, was heilig ist in Gottes Augen und man mit Sex warten muss bis hin zur Ehe und nicht vorher schon voreilig da Abenteuer erlebt. Und dann wird die Ehe zu etwas gar nicht mehr so Wichtigem und der Sex wird zu etwas Billigem und in keinster Weise mehr etwas, was von Gott verordnet ist in der Ehe. In 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 18 flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Flieht die Hurerei, Schlachter, schreibt, flieht die Unzucht. Hoffnung für alle, schreibt, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Sagen wir als Eltern dies unseren Kindern, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Egal, was euch in der Schule davor gelabert wird, egal, was eure Freunde, eure Bekannten so machen. Ihr wollt doch anders sein, ihr sollt doch anders sein, ihr sollt doch etwas Besonderes sein, oder nicht? Wenn ihr wirklich jemand sein wollt, der aufrecht durch sein Leben gehen kann, mit einem geraden Rücken, mit Charakter, etwas darstellt in seinem Leben. Nicht, wie ich schon so oft gesagt habe, wie der tote Fisch da im Wasser herumgetrieben wird. Die Idee ist, jede Versuchung fliehen, die einen zur sexuellen Sünde verleiten kann. Tun wir das? Ich meine, das gilt auch für uns Erwachsene. Tun wir das? Oder lassen wir uns immer so in diese Versuchungen hineingleiten und dann hängen wir drin und dann wissen wir nicht mehr, wie wir rauskommen sollen aus dieser Situation. 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 1 und 2. Nun zu dem, wovon ihr geschrieben habt, ist es gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Es ging hier um eine sehr schwierige Situation damals. Da gab es sehr viel Verfolgung. Paulus sagte, ihr müsst euch bereithalten für gewisse schreckliche Dinge, die in eurem Leben vorkommen könnten. Aber er sagt, um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jeder Frau und jede Frau ihren eigenen Mann. Um Unzucht zu vermeiden. Die Schlachterbibel ergänzt hier folgende Bemerkung. Wenn man ledig ist, dann besteht eine große Gefahr, in sexuelle Sünde zu fallen. Die Ehe ist Gottes einzige Vorkehrung für sexuelle Erfüllung. Schauen Sie, das ist nicht nur der konservative Herr Link, der das so von sich gibt. Selbst Kommentare wie die Schlachterbibel sagen uns dies. Die Ehe ist Gottes einzige Vorkehrung. Solche Menschen, die solche Kommentare schreiben, die verstehen das. Ich meine, selbst gewisse Kirchen lehren das ja auch. Nun, Kirchenmitglieder mögen das nicht so akzeptieren, aber das ist deren Problem. Die Ehe ist Gottes einzige Vorkehrung für sexuelle Erfüllung. Natürlich hier ist ein gewisser Drang vorhanden. Und sodass es also, wie auch Paulus sagt, um der Unzucht willen dann schon gut ist zu heiraten, aber den richtigen Ehepartner zur richtigen Zeit, wenn man dazu bereit ist. In 1. Korinther Kapitel 10, angefangen Vers 6. Das aber geschehen zu uns oder uns zum Vorbild, es geht hier um Ereignisse im Alten Testament, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene, die Israeliten, die aus Ägypten herausgekommen waren, in der Wüste jetzt lebten, wie jene sie hatten. So werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen, zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tage kamen 23.000 um. Schauen Sie, Gott hatte da sehr schnell eingegriffen. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie etliche von ihnen es taten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murret auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung. Wie? Ich soll jetzt so lange warten, bis ich heiraten kann? Das passt mir aber jetzt nicht. Oder ich muss ein bisschen experimentieren zunächst einmal, um zu sehen, wie das so läuft. Es ist geschrieben, uns zur Warnung, sagt Paulus, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Jetzt Vers 12. Darum, wer meint, der stehe, der solle zusehen, dass er nicht falle. Schauen Sie, das ist hier die Anmerkung, auch als Jugendliche, dann meint man, ja, man ist all dem gegenüber doch stark genug, dem zu widerstehen. Man kann da ruhig mal hingehen, man kann da ruhig da mal so mitmachen. Na, ich werde da schon meine Grenze ziehen. Das kann man eben gerade nicht. Deswegen soll man erst gar nicht sich in eine solche Situation begeben. Wie sieht es dann mit einer sogenannten wilden Ehe aus? Also man ist jetzt nicht verheiratet, man lebt aber so zusammen als Mann und Frau. Und das ist ja okay, nicht wahr? Man ist ja in seinen eigenen Augen verheiratet in diesem Sinne. Und Gott akzeptiert das schon. Johannes 4. Da wird eine interessante Aussage getroffen, als der Jesus Christus und die Jünger da in einem Dorf der Samariter waren. In Johannes 4 und Vers 16, da spricht nämlich Christus mit einer Samariterin. Und da spricht er zu ihr, gehe hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt. Die war also fünfmal verheiratet. Und der, den du jetzt hast, mit dem du jetzt so zusammenlebst als Mann und Frau, der ist nicht dein Mann, sagt der Herr. Das hast du recht gesagt. Mit anderen Worten, die Idee der wilden Ehe wird in keinster Weise von der Bibel befürwortet, akzeptiert. Nein, wenn es eine wilde Ehe ist, Ehe ohne Trauschein, das ist nicht etwas, was in Gottes Augen richtig ist. Das ist auch wiederum nichts weiter als Unzucht. Nichts weiter als Unzucht, die man ja nun fliehen soll. Und auch hier wird etwas gesagt in 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 22. Einige meinen, ja, man kann ohne weiteres so zusammen wohnen, solange wie nichts passiert. Das ist natürlich auch schon eine gewisse utopische Vorstellung, aber nein, man kann eben nicht so zusammen wohnen, auch wenn nichts passiert. Zunächst einmal passiert eben doch was, aber selbst wenn nichts passieren würde. 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 22. Meidet das Böse in jeder Gestalt, heißt es hier. Die King James Bible übersetzt es eigentlich genauer. Halte dich von allem Anschein des Bösen fern. Mit anderen Worten, von etwas, das böse aussieht. Das ist schon schlecht. Wenn Sie mit jemandem zusammenleben, dann sieht es ja so aus, als ob da was passiert. Da soll man sich von fernhalten. Da soll man diesen Anschein des Bösen erst gar nicht erwecken. Die Hoffnung für alle übersetzt. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Nun, wie ich schon des Öfteren gesagt habe heute, müssen Kinder und Jugendliche von ihren Eltern belehrt werden. Wir können unseren Teil tun, wir können ihnen Predigten geben, wir können Artikel schreiben, wir können Broschüren schreiben, aber das Wichtigste ist die Belehrung durch die Eltern. Nicht durch die Lehrer, nicht durch die Schule, durch die Uni, durch die Bekannten, durch was weiß ich nicht alles, denn da kann man schon davon ausgehen, dass da vieles gelehrt wird, was in keinster Weise dem entspricht, was die Bibel lehrt. In 1. Mose Kapitel 8 und Vers 21 wird uns auch der Grund gegeben, warum es absolut notwendig ist, dass Eltern ihre Kinder belehren, über die Wahrheit belehren. 1. Mose 8 und Vers 21, da sagt nämlich Gott Folgendes, nachdem er die Sintflut geschickt hatte. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich weiß, die meisten Jugendlichen mögen das nicht gerne hören. Was, mein Dichten und Trachten ist böse? Jetzt in meiner strotzenden, kraftstrotzenden Jugend? Sie müssen das begreifen. Diese Welt ist von Satan beherrscht. Und Satan sendet seine Impulse, seine interessanten Ideen, seine Versuchungen, seine Begierden, deine Gedanken. Und wir nehmen das alles auf in uns. Und dann, wenn man bereits ein Jugendlicher geworden ist, dann, wenn dem nicht entgegengesetzt und entgegengesteuert wurde, dann hat man diesen Punkt erreicht. Ich meine, Gott hat uns so nicht erschaffen. Schauen wir uns Prediger Kapitel 7 an. Aber so sind wir geworden und so werden wir. Und wir brauchen eben diesen gegensätzlichen Pol, der uns davon abhält, der uns immer wieder klar macht. Moment, so ist es ja nicht richtig. So soll es ja nicht laufen. Prediger 7 und Vers 29. Schau, allein das habe ich gefunden, sagt Salomo hier. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht. Als Gott Adam und Eva erschuf, nachdem er alles andere auch erschaffen hatte, die sieben Tage der Schöpfungswoche sozusagen, nachdem er alles erneuert hatte, wiederhergestellt hatte, dann den Menschen erschuf, da sagte er, alles, was er getan hatte, war sehr gut. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, aber sie suchen viele Künste, viele Machenschaften, wie andere es übersetzen, verderbliche Machenschaften sogar. Warum? Wodurch? Nun, durch den Einfluss, diesen unerkannten Einfluss, den Satan so die ganze Zeit über bei uns und in uns gehabt hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Eltern auch das begreifen, dass unsere Kinder auf richtige Weise erzogen werden, damit sie nicht diese falschen Eindrücke in sich aufnehmen und dann zu ihrem eigenen Teil des Ichs machen. Sprüche 22 und Vers 6, da heißt es deutlich, gewöhne einen Knaben, gewöhne eine Tochter, gewöhne einen jungen Menschen an seinen Weg. Und so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Wenn Sie Ihrem Kind beigebracht haben, Ihrem Jugendlichen beigebracht haben, dass es zum Beispiel verkehrt ist, gleichgeschlechtliche Beziehungen einzugehen, dass es verkehrt ist und das auch deutlich gemacht haben, warum, dann sagt uns die Bibel hier, dann kann man davon ausgehen, dass die nicht dann dazu werden. Wenn man sich die Geschichte von solchen anschaut, die homosexuell wurden, homosexuell tätig wurden, da gibt es sehr viele Parallelen, aber die Passivität der Eltern, in vielen Fällen das Nicht-Existieren von beiden Eltern teilen, kann da sehr wohl etwas dazu beigetragen haben. Wir haben die Verantwortung, dem entgegenzuwirken. Denn die Gesellschaft um uns herum, die sagt jetzt, ja, das ist ja alles okay, das kann ja doch ohne weiteres gemacht werden, ist doch nichts dabei. Dieser alternative Lebensstil ist ja total in Ordnung. Nein, Eltern müssen den falschen Eindrücken, den falschen Lehren, die in der Umgebung herumkursieren, in der Gesellschaft, in den Schulen, in den Universitäten, wo auch immer, entgegenwirken. Und wenn das geschieht, schauen wir, was uns dann die Bibel sagt. Sprüche 20 und Vers 7. Ein Gerechter, der unsträflich wandelt, dessen Kindern wird es wohlgehen. Nun, das ist zunächst einmal erforderlich, dass wir selbst gerecht sind als Eltern. Wir müssen natürlich ein gerechtes Vorbild sein. Und wir müssen in dieser Gerechtigkeit wandeln. Aber dann sagt uns Gott, weil ihr diese Gerechtigkeit dann auch an eure Kinder weitergebt, in dem Sinn, dass ihr denen lehrt und beibringt, wie man gerecht lebt, dann wird es den Kindern auch wohlgehen. Eine Segnung wird hier ausgesprochen. Sprüche 14 und Vers 26. Sprüche 14 und Vers 26. Wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Wiederum auch unser eigenes Verhalten hat sehr viel damit zu tun, was mit unseren Kindern geschieht. In 3. Mose 19, auch eine sehr interessante Stelle hier, 3. Mose 19 und Vers 3. Ein jeder fürchte oder respektiere seine Mutter oder ehre und seinen Vater. Und dann heißt es hier, haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Es heißt aber hier nicht Feiertage im Hebräischen, es heißt hier, haltet meine Sabbate, wie es die Schlachterbibel bringt, wie es die Elberfelder Bibel bringt. Schauen Sie, der Sabbat, der wöchentliche Sabbat, das ist der Tag von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Aber es gibt dann eben auch noch siebenjährliche Sabbate, siebenjährliche Feiertage, aber es sind eben von Gott eingeführte Sabbate. Und alles das sollen wir halten. Und schauen Sie, es sind die Eltern, die Mutter, der Vater, die den Kindern das beibringen. Haltet meine Sabbate, haltet Gottes Sabbate. Das gehört auch mit zur Entwicklung, zur Erziehung von den Kindern. Und die Kinder, die respektieren die Eltern. Und als Konsequenz halten sie die Feiertage Gottes, den wöchentlichen und die jährlichen Sabbate, und werden dann gesegnet. Denn die Sabbate sind ein Zeichen zwischen uns und Gott, dass wir Kinder Gottes sind oder sein wollen. 5. Mose Kapitel 6, die Verse 1 bis 2. 5. Mose 6 und Vers 1, dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebst. Schauen Sie, was hier alles gesagt wird. Wir sollen die Gesetze, die Rechtsvorschriften weitergeben an unsere Kinder, sogar an unsere Kindeskinder und die Kinder dann an die Kindeskinder. Dazu gehört zunächst einmal, dass wir wissen, was Gottes Gesetze und Rechtsvorschriften sind und auch, dass wir sie nicht nur lehren, sondern auch in unserem eigenen Leben befolgen. Und dann wird es unseren Kindern und Kindeskindern wohlergehen. Dann werden die verstehen, Moment, vorgeschlechtlichen sexuellen Verkehr oder außerehelichen Verkehr ist okay, ist eben nicht okay. Die Gesellschaft sagt, ist okay, ist eben nicht okay. Oder was es immer sein mag. Ich habe ja einige Dinge heute besprochen. Das muss mitgeteilt werden. Sie müssen mit ihren Kindern Kommunikation haben und von denen auch erfahren, was so in den Schulen denen gesagt wird. Halten Sie diese Kommunikation aufrecht. Und wenn dann so etwas mitgeteilt wird, und hoffentlich wird das auf ehrliche Weise dann getan, nicht, dass die Kinder dann schon sagen, ach ja, wenn ich das jetzt meinem Vater, meiner Mutter sage, die dreht ja dann durch, dann sage ich lieber erstmal gar nicht. Nein, nein, sie müssen natürlich diese liebevolle Beziehung haben, dieses vertrauensvolle Leben miteinander, sodass man auch freimütig über diese Dinge sprechen kann. Psalm 103 und Vers 17. Die Gnade aber des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Nicht nur lehren, nicht nur den Kindern das durch unsere Worte mitteilen, sondern natürlich auch das Beispiel setzen, dass man auch das tut, was man lehrt. Man muss immer am Ball bleiben. Man darf nicht irgendwo jetzt nachlässig werden oder auch man hat jetzt keine Zeit, mit den Kindern zu sprechen, die sollen sich lieber mal was im Fernsehen anschauen oder was immer oder heute im Computer oder was immer die so haben. Nein, man muss schon sich die Zeit nehmen und dieses Verhältnis weiterhin aufbauen und erbauend wirken lassen. 1. Thessaloniker Kapitel 2. Da gehört auch Folgendes hinzu, denn hin und wieder können Kinder durchaus Fehler begehen und Teenager können Fehler begehen. Und wie handelt man dann? Wie reagiert man dann? Dreht man dann durch? Ist dann die Welt am Ende? Oder wie? 1. Thessaloniker 2 und Vers 10. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben zu führen würdig vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. In anderen Worten, das ist diese Vision, das ist die Zukunft, die auch den Kindern erklärt werden soll, den Jugendlichen, was ihnen an Lohn widerfahren wird und was ihre Zukunft eigentlich ist, warum sie überhaupt hier auf Erden sind, warum Gott sie erschaffen hat und so weiter und so fort. Dass man an der Herrlichkeit Gottes teilhaben kann, dass man ins Reich Gottes eingehen kann. Man muss natürlich wissen, was das alles bedeutet. Aber auch ermahnen und trösten. Trösten, wenn ein Fehler begangen worden ist. Okay, man hat davon gelernt. Man ermahnt natürlich, dass man diesen Fehler nicht erneut begehen soll. Aber es geht darum, dass wir als Eltern oder auch als Großeltern die Verantwortung haben, unsere Kinder, unsere Enkelkinder zu lehren, zu ermahnen, zu trösten, ernstlich anzuhalten, gute Menschen zu werden. Gute Menschen zu werden, an denen Gott wohlgefallen hat. Nicht mit den Bösen Partei ergreifen und denen dann nachfolgen. Nein, man lebt eben auf eine gute und gerechte und richtige Weise. Und Eltern müssen lehren, das ist auch sehr, sehr wichtig, das ist der letzte Punkt, den habe ich mir bis jetzt aufgehoben, weil er möglicherweise der wichtigste von allem ist, was ich bislang gesagt habe. Eltern müssen ihre Kinder lehren, ihren späteren Ehepartner zu lieben. Und das bedeutet, sie müssen den Kindern vorleben, was das heißt, den Ehepartner zu lieben. Schauen Sie, in Epheser Kapitel 5, und Vers 28. Epheser Kapitel 5 und Vers 28. Und ich spreche jetzt nicht von Sex haben. Wenn eine Ehe lediglich auf Sex beruht, weil man die Ehe schließt, weil man Sex haben will, dann hat die Ehe keinen Erfolg. Dann ist es die falsche Motivation. Epheser Kapitel 5 und Vers 28. Denn der Zeitpunkt wird kommen, möglicherweise, wenn die Ehepartner ein bisschen älter werden, dass dann der Sex nicht mehr so eine große Rolle spielt. Oder es kann ja auch sein, dass ein Ehepartner krank wird und gar keinen Sex mehr haben kann. Was passiert dann mit der Ehe? Epheser Kapitel 5 und Vers 28, hier geht es um ganz etwas anderes hier. Es ging darum, wie Christus die Kirche liebt, dass er sich für sie dahingegeben hat, dass er sogar willens war, für die Kirche zu sterben. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer eine Frau liebt, der liebt sich selbst. Das muss die Motivation sein, auch für eine Ehe. Und das muss den Kindern beigebracht werden durch die Eltern, in Wort und in Tat. Aber es geht nicht nur um die Männer, dass sie ihre Frauen lieben, sondern es geht natürlich auch um die Frauen, dass sie ihre Männer lieben. In Titus Kapitel 2. Das ist diese gegenseitige Situation. Das zeigt auch, dass beide zueinander passen. Titus Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Das heißt, damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, dass sie ihre Kinder lieben, dass sie verständig seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Unterordnen im richtigen Sinne natürlich. Man kann nicht als Frau etwas tun, was der Mann verlangt, was gegen Gottes Gebote wäre. Aber wenn eine Situation besteht, wo der Mann schon eine gewisse Aussage trifft und diese Aussage entspricht dem Wort Gottes, dann sollten sich die Frauen auch nicht zu stolz fühlen, dem Folge zu leisten. Liebe. Da gibt es ja die verschiedensten, merkwürdigsten Ideen, was jetzt Liebe ist. Nun, Paulus beschreibt diese Liebe, von der wir hier sprechen. Das ist das, was die Kinder und die Teenager mitbekommen müssen von ihren Eltern. Das ist das, was die Eltern ihnen mitteilen sollen. Das ist die Art von Leben. 1. Korinther Kapitel 13, die Verse 4 bis 7, um das es hier geht. Und wenn wir diese Stellen lesen, dann finden wir etwas Interessantes. Da wird gar nicht von Sex gesprochen. Denn darum geht es hier gar nicht. Es geht um etwas weitaus mehr Wichtiges und Wichtigeres als das. 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubet alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Das ist das, wie es hier die Lutherbibel 2017 wiedergibt. Wie gesagt, kein Sex, sondern göttliches Zusammenleben. Denn das Sexgefühl oder die sexuelle Aktivität ist nicht, soll nicht sein. Das Endziel einer Ehe. Ich möchte hier aber kurz einmal aus zwei moderneren Übersetzungen vorlesen. Zunächst einmal die gute Nachricht. Wie die gute Nachricht das bringt. 1. Korinther 13 und Vers 4 bis 8. Wer liebt, hat Geduld. Er ist gütig und ereifert sich nicht. Er prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Wer liebt, ist nicht taktlos, selbstsüchtig und reizbar. Er trägt keinem etwas nach. Er freut sich nicht, wenn die anderen Fehler machen, sondern wenn er das Rechte tut. Wer liebt, gibt niemals jemanden auf. Und ich möchte auch das hier noch einmal klar und deutlich betonen. Es gibt unter Ihnen Menschen, die am Kämpfen sind. Geben Sie nicht auf, diesen Kampf zu führen, denn ich gebe diesen Kampf für Sie auch nicht auf. Ich bete für Sie und ich hoffe, dass Sie den rechten Weg finden und weitergehen. Die Liebe gibt niemals jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft er für ihn. Alles nimmt er geduldig auf sich. Liebe behält ihren Wert. Das ist die Aussage hier in der guten Nachricht. Und zum Abschluss hier noch eine Aussage aus der Hoffnung für alle. Auch eine Bibelübersetzung, die mir ein Freund einmal geschenkt hat. Da heißt es, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Das ist die Art von Liebe, um die es geht, die Bestand hat. Und wenn diese Liebe in einer Ehe besteht, dann besteht auch die Ehe und wird Bestand haben. Alles andere ist nur vorübergehend. Und das ist das, was die Eltern ihren Kindern mitteilen müssen und auch vorleben müssen. Diese Ehe hat Bestand, weil wir lieben uns. Und das ist das, was bei euch später, wenn ihr den richtigen Ehepartner findet, der Fall sein muss. Alles andere ist nur vorübergehende Täuschung. Und macht es euch selbst nicht schwer. Und versagt euch nicht den Genuss einer wahren, göttlichen Ehe, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, weil ihr vorher das alles bereits schon ein bisschen so in den Schlamm getreten habt durch eure vorehelichen Beziehungen und Erlebnisse. Macht diesen Fehler nicht. Und glaubt nicht denen, die es euch etwas anders mitteilen wollen, weil sie in den Wirren der heutigen Gesellschaft verführt sind. Ihr seid solche, die zu guten Menschen werden sollen, an denen Gott wohlgefallen hat. Enttäuscht Gott nicht, enttäuscht eure Eltern nicht und enttäuscht euch selbst nicht. Und so bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.